Hessen ist die Heimat des historischen Films. Kein anderes Bundesland hat so viele, rein zahlenmäßig, so viele historische Filme in Form von Filmkopien, die gibt es ja immer noch, wie Hessen.
Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Haß. Ich leite die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DFF und spreche heute mit Christiane von Wahlert, Vorständin der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung in Wiesbaden. Mit ihr spreche ich heute über die Kooperation zwischen DFF und Murnau-Stiftung. Guten Tag, Frau von Wahlert.
Guten Tag, Frau Haß.
Die Kooperation zwischen Murnau-Stiftung und DFF wurde ja bereits vor einigen Jahren geschlossen. Was war eigentlich das Ziel dabei?
Das Deutsche Filminstitut gibt es ja schon seit 1949. Seit vielen Jahrzehnten gibt es dieses wunderbare Museum in Frankfurt. Die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung gibt es seit Mitte der 60er Jahre, also ist noch nicht so alt, und die sitzt in Wiesbaden. Die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung ist quasi die Sachwalterin oder die Erbin oder die Nachlassverwalterin des UFA-Filmstocks. Also all derer Filme, die die berühmte Produktionsfirma UFA, Universum Film AG, im Grunde seit den 1910er Jahren bis in die 1960er Jahre produziert hat. Das sind Tausende von Filmen. Viele davon haben auch den Zweiten Weltkrieg durchaus überlebt. Und alle UFA-Filme, die es Mitte der 60er Jahre noch gab in Deutschland, sind in dieser Stiftung zusammengefasst. Also die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung hat einen sozusagen abgeschlossenen Filmstock, anders als das DFF, was ja weiterhin sammelt als Museum. Die Murnau-Stiftung hat die Aufgabe, dieses historische Filmerbe zu bewahren, wo es geht, zu digitalisieren, weil heutzutage das der einzige Weg ist, um die Filme sichtbar zu machen, also ein Publikum zu erreichen. Es gibt also, gab schon immer gewisse Ähnlichkeiten in der Arbeit der Murnau-Stiftung, der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung und des damals Filminstitut und Filmmuseum und jetzt DFF. Die beiden Institutionen haben vor einigen Jahren sich zusammengesetzt, haben gesagt, eigentlich könnten wir diese Verwandtschaft, die wir haben, oder diese Ähnlichkeit in unserem Tätigkeitsfeld, nämlich wir kümmern uns beide intensiv um Film, insbesondere auch historischen Film, auf eine neue Ebene bringen und haben einen Kooperationsvertrag abgeschlossen.
Der erste Meilenstein dieser Kooperation war ja, dass inzwischen alle von der Murnau-Stiftung digitalisierten Filme als Filmanfänger auf der DFF-Internetplattform filmportal.de zur Verfügung stehen. Was haben die Leute eigentlich davon, dass diese Filmanfänge dort sind?
Das ist eine sehr gute Frage. Man hat sozusagen, wenn man auf filmportal.de geht, Lust und Frust gleichermaßen. Was ist die Lust? Warum macht das Spaß? Weil man anklicken kann einen bestimmten Film und dann sieht man die ersten 3 bis 5 Minuten. Das heißt, man kriegt einen Eindruck vom Look des Films. Wie sieht denn der eigentlich aus? Gleichzeitig sind am Anfang ja oft Titel drauf. Das heißt, man hat nicht das Bild pur, sondern man hat Lesetext, nämlich die Teilnehmenden, die da genannt werden. Aber man kriegt so einen ersten Eindruck, das ist die Lust. Dann kommt leider der Frust, weil es nach 3 oder 5 Minuten schon vorbei ist. Und wenn dann der Impuls einsetzt, oh, den würde ich eigentlich gerne mir angucken, den Film, dann beginnen so ein bisschen manchmal auch die Probleme. Das heißt, ich spreche jetzt mal über die Filme der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, die ja alle alt sind. Wenn man da Lust kriegt, den Anfang zu sehen, zum Beispiel hat man den letzten Mann von Friedrich-Wilhelm-Murnau angeklickt im Filmportal, sieht die Eröffnungssequenz und dann ist Schluss. Dann sagt man, oh, ich würde ihn jetzt aber gerne sehen und dann beginnt ein bisschen die Odyssee. Wo kriege ich einen historischen Film, jetzt in dem Fall der letzte Mann, online zu sehen? Das heißt, für die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung ist eine der großen sozusagen Aufgaben für die Zukunft, die Filme, die bereits digitalisiert sind, wenn sie nicht digitalisiert sind, können sie auch nicht online angeschaut werden. Also die Filme, die bereits digitalisiert sind, öffentlich zugänglich zu machen in bestimmten Diensten, muss man sagen. Und welche Dienste das sind, ist das dann ein AVOD oder ein SVOD? Dann gibt es ja jetzt ganz neue Formen von Fast Channel, heißt das sozusagen so eine Art Fernsehprogramm mit Filmen, die wieder fürs Netz entwickelt werden. Also es explodieren ja gerade die digitalen Distributionswege. Und es wird eine Zukunftsfrage sein für die Friedrich-Wilhelm-Monnet-Stiftung, wie sie ihre Filme in künftige digitale Distributionswege hineinbekommen.
Vielleicht noch mal ganz kurz zur Ergänzung zur Idee der Filmanfänge. Filmportal.de stellt diese Digitalia im Auftrag von Bund, Ländern und Filmförderungsanstalt online zur Verfügung, um so auch die Ergebnisse des Förderprogramms Filmerbe öffentlich zu machen und zu dokumentieren, welche digital zur Verfügung stehen. Dort erfährt man dann ja auch, ob es die Filme auf DVD oder Blu-ray gibt und wer die Verleiher für die Kinoauswertung sind. Aber das nur nebenbei. Ein zweiter Meilenstein der Kooperation ist ja ihr Beitrag zur DFF-Ausstellung Entfesselte Bilder, in der es um Plansequenzen und dynamische Kamerafahrten geht. Der vielleicht berühmteste Film aus ihrem Rechtebestand, Sie haben ihn gerade eben schon erwähnt, ist der auch in der Ausstellung mit Ausschnitten vertretene Der letzte Mann, den Murnau 1924 gedreht hat. Warum nimmt der Film eine solche außerordentliche Stellung in der Filmgeschichte ein? Also ich frage vor allem im Hinblick auf Karl Freunds Kameraführung, die als entfesselte Kamera unter anderem ja auch den Ausstellungstitel Entfesselte Bilder inspiriert hat.
Entfesselt ist ein schöner Begriff, weil der darauf hinweist, dass es vorher eine Fesselung gab. Also eine Entfesselung ist eine Befreiung und vorher gab es sozusagen eine Festlegung, Feststellung, nämlich die gefesselte Kamera. Was war das super Revolutionäre und auch heute noch Atemberaubende an diesem Film? Das Team und insbesondere der Kameramann natürlich und der Regisseur Murnau haben Lösungen gefunden dafür, die Kamera in Bewegung zu setzen. Dazu muss man sich vergegenwärtigen, dass die Kameras Mitte der 20er Jahre wahnsinnig schwer waren. Also kein Vergleich mit den heutigen kleinen digitalen Kameras und überhaupt kein Vergleich mit den Handys, mit denen alle ihre kleinen Social-Media-Filme drehen, in relativ guter Qualität. Also das waren schwere Trumme. Ich würde mal sagen, da war unter 30 Kilo eigentlich nichts zu machen. Und die Beweglichkeit, die schon gab, war, dass man die Kamera quasi auf Schienen setzte. Das heißt, es konnten Fahrten gemacht werden. Die Kamera konnte auch ein bisschen erhöht sein, aber sie konnte sich nicht bewegen. Und das Wahnsinnige bei der entfesselten Kamera, und wenn man das weiß und sich den Film dann anschaut oder die Beispiele, die Ausschnitte, die in der Ausstellung zu sehen sind, dann kapiert man das schlagartig, was das für ein revolutionärer Schritt war. Die Kamera wurde erstens in Bewegung gesetzt und zweitens auch aufgehängt. In Bewegung gesetzt, da gibt es die ganz berühmte Sequenz der Drehtür vom Hoteleingang, die natürlich sehr viel benutzt wird, weil die Gäste rein und raus gehen und der Portier, um den es geht, geht auch da rein und raus. Und dann hatte Freund und seine Kollegen die Idee, dass sie die Kamera in diese Drehtür reinbuxieren und die sich mitdreht. Das heißt, als Zuschauer, als Betrachterin sind sie auf einmal auch selber in der Drehtür. Beim Filmegucken ist es ja so, dass wir immer nur eine Position kennen, nämlich die Kamera uns anbietet. Weil unser Blick auf das Geschehen am Set oder bei der Inszenierung ist ja immer gefiltert durch die Kamera. Anders als im Theater, da gibt es die Bühne und wir sitzen im Stuhl und können uns entscheiden, rechts, links, oben oder unten zu gucken oder nur in den Hintergrund, weil wir gern sehen wollen, wer da hinten zur Tür reinkommt. Diese Freiheit haben wir im Kino nicht, sondern wir sehen alles durch die Optik, durch die Augen, durch die Linse der Kamera. Und wenn die sich bewegt, die Kamera, dann bewegen wir uns als Zuschauende mit. Und das ist eine quasi rauschhafte Erfahrung. Also Entfesselung ist deswegen auch ein guter Begriff. Und vor allen Dingen ist es sozusagen kunsthistorisch oder einfach ästhetisch eine komplett neue Erfahrung. So etwas gab es früher noch nicht.
Ein weiterer berühmter Ausschnitt aus ihrem Rechtebestand ist die lange Kutschenfahrt aus Der Kongress tanzt von 1931, in dem Lillian Harvey freudig singend zur Villa des Zaren, gespielt von Willy Fritsch, gebracht wird. Die ganze Sequenz ist mehrere Minuten lang und enthält nur sehr wenige Schnitte. Insgesamt zeichnet sich der Film durch eine sehr mobile Kameraführung aus, was ungewöhnlich war für den jungen Tonfilm, von dem gerne behauptet wird, er sei bewegungslos gewesen und hätte die kunstvolle, expressive Kameraführung des Stummfilms durch statische Bilder der schweren Tonfilmkameras ersetzt. Wir haben gerade schon von schweren Kameras der frühen Zeit gesprochen und die wurden dann wieder schwerer. Wie bewerten Sie die filmhistorische Bedeutung von Eric Charelles Operettenfilm?
Eric Charelles steht für eine Entwicklung, die es im deutschen Film, jetzt sagen wir mal in der Produktionsfirma UFA gab, in dieser sehr schmalen Zeit zwischen der Durchsetzung des Tonfilms, Sie haben gerade schon darüber gesprochen, Frau Haß, das war so 1929, 1930, und der großen Zäsur 1933, als die Nationalsozialisten die Regierung übernahmen. Diese wirklich nur im Grunde 3 Jahre umfassende Zeit war eine absolute Hochblüte des sogenannten Operettenfilms. Und da kam einfach viel zusammen, nämlich dass der Tonfilm erfunden wurde und marktfähig wurde. Das eine ist ja eine Erfindung irgendwo im Studio und das andere ist die bereits Tausende von Kinos, die es in Deutschland gab, auch umzurüsten, so dass in den Kinos dieser Ton auch empfangen werden konnte. Das eine ist die Erfindung und das andere ist, wenn Sie so wollen, die Durchsetzung am Markt, also an den realen Spielstätten. Und das in Zeiten der Wirtschaftskrise, 1929 Schwarzer Freitag, Inflation, Hyperinflation, also in wirtschaftlich sehr bedrängten Zeiten kam diese tolle Erfindung des Tonfilms mit den Investitionen, die damit folgen mussten, damit man auch in Wanne-Eickel und nicht nur in München und Berlin und auch in Frankfurt, war eine große Stadt, aber vielleicht auch in Bad Homburg einen Tonfilm sehen konnte. Gleichzeitig war es so, dass im Film der Weimarer Republik in den 20er Jahren, der Hauptproduktionsort war Berlin, und es lässt sich feststellen, dass diese neue aufblühende Kunst- und Industrieform ein geradezu magnetischer Anziehungspunkt war für jüdische Künstlerinnen und Künstler. Also man kann wirklich sagen, dass die Pioniere in Zelluloid, weil die Filmform, die Ästhetik wurde ja sozusagen täglich weiterentwickelt, es war ja eine neue Kunstform, unglaublich viele jüdische Talente anzog. Das hängt mit vielen Phänomenen zusammen, vor allen Dingen auch damit, dass für Juden in Deutschland, auch in der Weimarer Republik, noch aus alten Zeiten stammend, ganz viele Berufe gar nicht möglich waren, die konnten sie nicht ergreifen. Und beim Film kamen ja ganz viele Talente und Berufsmöglichkeiten zusammen. Leute, die schreiben konnten, die bauen konnten, die gestalten konnten, die komponieren konnten, die vom Theater kamen, also inszenieren konnten, Menschen im Raum bewegen konnten. Und die Operettenhochblüte zwischen 29, 30 und 33 war sehr stark von jüdischen Künstlern bestimmt. Eric Charelles zum Beispiel, einer der berühmtesten Regisseure. 33 dann ein radikaler Schnitt, weil es dem Propagandaminister Goebbels, es war sozusagen seine Devise, jüdische Künstlerinnen und Künstler so schnell wie möglich aus dem deutschen Filmwesen zu entfernen. Das gelang auch ganz gut, weil die schon ab 33 die Weiterarbeit in der UFA zum Beispiel an einen ARIA-Nachweis gebunden war. Das heißt, die jüdischen Filmschaffenden wurden gekündigt, bereits März 1933. Wer konnte, ging ins Exil und wer nicht ins Exil gehen konnte, dem vielen von ihnen stand dann ein schreckliches Schicksal, nämlich die Ermordung und Vernichtung bevor. Also diese 3 Jahre der Blüte der Tonfilmoperette sind nicht nur ästhetisch was Besonderes, weil sie einen Aufbruch signalisieren, sondern sind auch historisch in Bezug auf die deutsche Geschichte was Besonderes, weil in diesen 3 Jahren nochmal sich entfaltet hat, was weiter hätte blühen können im deutschen Film, wenn nicht diese schreckliche Zäsur der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft gekommen wäre. Also mir geht es immer so, dass ich Filme aus diesen 3 Jahren mit Begeisterung angucke, also zum Beispiel diese wunderbare Fahrt mit Lillian Harvey, die ganz bezaubernd singt, die auch übrigens ein internationaler Star war, die sozusagen das Internationale, was das Kino auch auszeichnet, auch verkörpert hat. Wehmütig deswegen der Blick auf diese Zeit, weil 33 dann mit all dem Schluss war. Und ich finde es auch heute noch eine extrem wichtige Aufgabe, sich zu vergegenwärtigen. Und da sind Filme ein tolles Mittel, sich zu vergegenwärtigen, was für eine Aggression, Zerstörung, Zäsur und Ausschluss Ausschlussbewegung die Nationalsozialisten eigentlich waren, indem sie Deutschland sozusagen auf die Arier, die reine Ariergesellschaft produzieren wollten, was eine völlige Fiktion war und mit dieser unglaublichen Brutalität insbesondere gegen jüdische Künstlerinnen und Künstler vorging. Und anhand der Filme, wenn man sich ein bisschen auch mit der Geschichte befasst, dann ist das nochmal so ein ganz, sowohl emotional wie auch ästhetisch, so ein ganz nahes Erlebnis, sich klar zu werden, aus was für schrecklichen Zeiten Deutschland kommt. Und ich meine, heute muss man jetzt anfügen, auch wachsam zu sein, dass Deutschland nicht mehr in intolerante und ausgrenzende und auch noch irgendwie ethnisch definierte Zukunft schlittert. Und sozusagen als Warnsignal für die Zukunft finde ich es enorm, für einen selber enorm hilfreich und bestärkend, wenn man sich mit der letzten schrecklichen Zäsur, die 33 stattfand, auch auf der Ebene des Films beschäftigt, indem man sich vergegenwärtigt, was da 33 zerstört wurde, abgebrochen wurde.
Im November steht das 100-jährige Jubiläum eines weiteren Stummfilmklassikers mit Emil Jannings in der Hauptrolle und entfesselter Kameraführung von Karl Freund an, Varieté von Ewald André Dupont. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, ob wir da vielleicht eine Kinovorführung mit Live-Musik veranstalten können. Es ist noch nicht spruchreif, glaube ich, aber angedacht ist es.
Ja, und die Idee ist schön. Also vielleicht nochmal zu Stummfilmen. Varieté zum Beispiel ist ein Stummfilm. Und bei Stummfilmen, die verlangen immer nach etwas, nämlich die verlangen nach Musik. Denn ich weiß nicht, ob wir selber haben die Erfahrung eigentlich noch nie gemacht, außer vielleicht mal im Kino. Man sitzt im Kino und es gibt eine Tonstörung, es gibt keinen Ton. Ja, dann nach einer Weile rufen die Leute Ton. Irgendwann geht jemand raus und sagt, jetzt suche ich doch mal den Vorführer, damit der hier den Ton anmacht. Also wir kennen sozusagen total stummen Film nur als Mangelerscheinung. Da ist wohl was kaputt. Wo ist denn der Ton? So, aber bis 1928 fortfolgende waren eben alle Filme stumm, einfach weil es den Tonfilm noch nicht gab. Und damit es im Kino nicht so ist wie in der Kirche, ja, zwischen zwei Liedern ist es stumm in der Kirche, im Kino, damit es nicht stumm ist, wurde immer Live-Musik dazu gespielt. Also der Begriff Stummfilm ist technisch richtig, weil es gab keine Tonspur, also auf dem Zelluloid gab es keinen Ton. Aber was die Rezeption betrifft, also das Publikum, was die Filme gesehen hat, gab es keinen Stummfilm. Denn Film wurde nie stumm, sondern immer mit Musik aufgeführt. Das ist ganz wichtig, dass man sich das einfach nochmal klar macht, weil der Begriff Stummfilm so suggeriert, da hätten alle ganz mucksmäuschenstill gesessen und man hätte jedes Knispern gehört, so wie heute das Popcorn. Nein, es gab Live-Musik. Das ist natürlich eine tolle Sache und es gab bei den großen Kinos auch eigene Orchester, es gab eigene Partituren, es gab auch so quasi so Art Modellpartituren, wenn jetzt für einen Film nicht neue Musik komponiert wurde, dann gab es so Rubriken emotionale, also hier für Schmerz, Trauer, Spannung. Also es gab Live-Musik, es waren auch schöne Arbeitsplätze für Musiker übrigens, also entweder eine Kinoorgel, die gibt es zum Beispiel in Babylon, in Berlin gibt es noch die Kinoorgel, oft war es ein Klavier, was auch immer, vielleicht auch mal ein kleines Ensemble. So, und für heute heißt das, wenn man Stummfilme digitalisiert, also sie in neuem Glanz, digitalen Glanz erstrahlen lässt, bei jeder Digitalisierung findet auch immer eine Restaurierung statt, dass man fehlerhafte Stellen versucht auszubessern oder besseres Material zu finden, stellt sich immer die Frage nach der Musik. Und heutige Kinos sind natürlich auf Solo-Spieler, ja, manche haben ein Klavier, manche können es digital einrichten, aber es ist klar, eine Live-Musik zu einer Filmaufführung ist immer sehr aufwendig. Es kostet viel Geld und man muss das organisieren, es muss räumlich passen, es muss akustisch passen. Und insofern sind wir von der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung immer froh und dankbar, dass es einmal im Jahr bei den UFA-Filmnächten, die Firma Bertelsmann veranstaltet in Berlin, das ist immer im August, Ende August, Stummfilme, neu restaurierte Stummfilme vorgeführt werden mit Live-Musik. Das ist sehr aufwendig, oft wird auch neue Musik komponiert. Der Film Varieté von Ewald André Dupont zum Beispiel läuft jetzt Ende August auf den UFA-Filmnächten mit einer neuen Musik von Küspert und Siethoff. Alle sind sehr drauf gespannt. Neue Musik heißt halt wirklich, es ist dann auch eine Premiere. Aber natürlich kann Musik dann noch wiederholt werden und nochmal gespielt werden. Und jetzt in Bezug auf Varieté und das sehr schöne rote Kino im DFF. Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir ja hier eine kleine Live-Musikveranstaltung mit dem schönen Stummfilm-Varieté zustande.
Reizen Sie persönlich eigentlich Plansequenzen, also lange ungeschnittene Szenen mit dynamischer Kameraführung, wie sie in der Ausstellung zu sehen sind? Und wenn ja, gibt es eine Lieblingssequenz oder Lieblingskamerafahrt?
Ja, Plansequenzen sind was ganz Wunderbares, weil wir als Zuschauer, wie gesagt, ja immer nur das sehen, was die Kamera uns zeigt. Also wir gucken ja im Grunde genauso durch die Optik, durch die Linse wie der Kameramann oder die Kamerafrau. Und wenn die Kamera uns mitnimmt auf eine Fahrt, die, wenn die Sequenz sehr lang ist, ja wirklich wie eine kleine Reise wirkt, dann ist das eine unheimliche Beflügelung. Denn wir sind ja physisch, sitzen wir ja fest im Kino. Wir bewegen uns ja gar nicht. Und je besser, je spannender ein Film ist, desto weniger bewegen wir uns. Ja, man, das irgendwie juckt, dass man blöd sitzt, merkt man ja nur, wenn der Film einen nicht fesselt. Dann merkt man auf einmal, wie schlecht der Stuhl ist. Aber wenn der Film einen fesselt, dann sitzt man einfach nur und ist selber körperlich sozusagen stillgestellt. Und was aber hochaktiv ist, sind natürlich die Augen und die Ohren. Und das heißt unser Hirn und unsere Emotionen. In Englisch heißt Kino ja Motion Picture. Und da ist ja der Begriff Emotion Picture ganz nah, nur noch ein E davor und dann sind wir schon beim Gefühlskino. Also Film spricht ja die Zuschauenden sehr vielfältig an, bei, wie gesagt, gleichzeitiger Stillstellung des Zuschauers oder der Zuschauerin. Und die Plansequenz, die ist quasi die Quadratur des Kreises. Also wir selber hocken fest, aber unser Auge, unser Geist und auch unsere Gefühlswelt begibt sich auf eine Fahrt. Also trennt sich quasi von unserem Körper, wenn man so will, und ist bei der Kamera dabei, weil das ist, was wir sehen. Und wenn diese Kamera dann Fahrten durch aufwendige Gänge macht oder zum Beispiel einer Personengruppe hinterherfährt, die Ortswechsel vollzieht, dann sind wir dabei und zwar als jemand, der nicht gesehen wird. Das heißt, wir haben dann so eine Art, wir sind wie so ein Geist. Und das sind natürlich ganz wahnsinnige Erlebnisse. Also zum Beispiel gibt es, ich denke jetzt an eine Sequenz beim letzten Mann, wo der mächtige, wuchtige Portier des Hotels in seiner tollen Uniform nach Hause kommt, wohnt ganz einfach im dritten Hinterhof in sozusagen Berliner Mietshausverhältnissen. Unten gibt es einen Drehorgelspieler und der Drehorgel spielt und die Kamera zeigt uns, das ist noch nie vorher gesehen worden, wie der Ton dieser Drehorgel quasi in diesem engen Hinterhof emporsteigt. Weil wir ja das Gefühl haben, wenn wir etwas hören, wir sind oben, der Ton kommt von unten, die Menschen beugen sich aus dem Fenster und schauen, wo der Ton herkommt. Und dann gibt es ja so ein Gefühl, dass der Ton aufsteigt. Im Grunde sowas wie ein Rauch, aber in diesem Fall als Ton. Murnau hat das so eingefangen, seine Kameraleute, dass quasi die Kamera hochgezogen wird wie der Ton. Also die Kamera begleitet quasi den Ton auf seinem Weg in die oberen Stockwerke und in die Ohren der Zuhörenden, der Bewohner dieses Hinterhofs. Und es ist ganz wunderbar, dass wir sozusagen als Zuschauende mit dem Ton in die Luft steigen können. Großartig.
Wie könnte es jetzt weitergehen mit der Kooperation der beiden Häuser? Was sind zum Beispiel gemeinsame Ziele?
Also eine Äußerungsform der Kooperation ist, dass die Direktorin des DFF, Tine Kopf, und meine Person als Vorstand der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, dass wir uns regelmäßig treffen. Das klingt jetzt trivial, ist aber gar nicht so trivial, weil sowohl Frau Kopf wie ich auch viel zu tun haben und wir uns aber vorgenommen haben, dass wir auf regelmäßiger Basis uns zusammensetzen und über die beiden Häuser sprechen und darüber sprechen, welche Formen von Kooperationen sinnvoll sind, für beide Häuser hilfreich sein können und wie die beiden Häuser auch mit den jeweiligen Mitarbeitenden sich auch auf kollegialer Weise einfach ein bisschen näher kommen können. Das ist schon mal eine wichtige Sache. Ein weiteres gemeinsames Ziel ist, dass wir, jetzt reden wir über das Bundesland Hessen, dass wir gerne im Bundesland Hessen eine frohe Botschaft stärker in den Vordergrund rücken möchten, nämlich Hessen ist die Heimat des historischen Films. Kein anderes Bundesland hat so viele, rein zahlenmäßig, so viele historische Filme in Form von Filmkopien, die gibt es ja immer noch, wie Hessen. Aber auf der Ebene der Länder ist Hessen sozusagen führend, was die Anzahl historischer Filme betrifft, die in Hessen lagern und sehr gut betreut werden und darauf warten, noch stärker veröffentlicht zu werden. Also wir wollen gemeinsam dazu beitragen, dass der Stolz, der Hessen-Stolz sich auch nicht nur auf die Wasserspiele in Kassel und auf die tollen Schlösser, Gärten, Parks und Bibliotheken in Hessen sich bezieht, sondern dass dieser hessische Kulturstolz sich auch künftig darauf bezieht, dass Hessen ein großartiger Standort ist von zwei wunderbaren Sammlungen, Filmsammlungen, nämlich der Sammlung des DFF und der Sammlung der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung. Also gemeinsam gehen wir nach vorn und sagen, Hessen is home of historic films.
Prima, das ist doch ein nettes Schlusswort. Ich danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war mein Gespräch mit Christiane von Warlert, Vorständin der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung in Wiesbaden, mit der ich über die längerfristig angelegte Kooperation zwischen der Stiftung, Hüterin des UFA-Filmstocks, und dem DFF sprach, das er zusammen mit dem Bundesarchiv und der Stiftung Deutsche Kinemathek für die Bewahrung des deutschen Filmerbes insgesamt zuständig ist. Ganz aktuell ging es über ihren Beitrag zur DFF-Ausstellung Entfesselte Bilder. Wenn ihr nichts verpassen wollt, was im DFF passiert, abonniert gerne unsere Podcasts Filmgeschichte in Objekten oder Alles ist Film. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.